NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Es ist die Nachricht des Tages. Der Top-Terrorist Osama bin Laden ist tot, gestorben in Pakistan im Kugelhagel einer US-Eliteeinheit. Dieses Ereignis steht natürlich im Mittelpunkt unserer Sendung. Wir berichten aus Washington und Pakistan über die Hintergründe der Aktion. Wir fassen die Reaktionen aus verschiedenen Teilen der Welt, auch aus Berlin, zusammen. Warum mit dem Ende von bin Laden nicht auch zugleich die Bedrohung durch den islamistischen Terror insgesamt endet, das erläutert unser Kommentar. Weitere Themen in dieser Sendung. Der künftige FDP-Chef Rösler lässt noch immer offen, wie das neue Spitzenteam der Liberalen aussehen soll. Im Unterschied dazu steht aber das rot-grüne Kabinett in Rheinland-Pfalz. Der weltweit meistgesuchte Terrorist ist tot. Osama bin Laden ist von einer amerikanischen Spezialeinheit in Pakistan gestellt und getötet worden. Der Al-Qaida-Chef gilt als der Drahtzieher der verheerendsten Terroranschläge im 21. Jahrhundert, allen voran der Anschläge vom 11. September. In einer Fernsehansprache hat US-Präsident Obama in der vergangenen Nacht den Tod von Amerikas Staatsfeind Nummer 1 verkündet. Nach einer fast 10 Jahre langen Jagd kam das Ende von Osama bin Laden in einer Blitzaktion. Mehr dazu aus Washington von unserem Korrespondenten Rüdiger Paulert.
Viele Amerikaner erfuhren erst am Morgen, dass Osama bin Laden tot ist. In den Radionachrichten und im Frühstücksfernsehen gab es nur ein Thema. Nahezu ein Jahrzehnt, nachdem Präsident George W. Bush gedroht hat, wir kriegen ihn tot oder lebendig, hat Präsident Obama den Tod von bin Laden bekannt gegeben. Wie hier beim Radiosender NPR hörte sich dies in allen Nachrichten an. Und die großen amerikanischen Zeitungen zitierten in dicken Lettern aus Präsident Obamas Rede. Die Gerechtigkeit hat gesiegt, hatte Obama gesagt.
Justice has been done.
Eine halbe Stunde vor Mitternacht an der amerikanischen Ostküste hatte sich Präsident Obama in einer kurzen Rede aus dem Weißen Haus an seine Landsleute gewandt und den Tod von Osama bin Laden verkündet. Ein kleines amerikanisches Team hat die Operation mit großer Tapferkeit und Fertigkeit ausgeführt. Nach einem Feuergefecht haben sie Osama bin Laden getötet und seinen Leichnam in ihren Gewahrsam genommen. Seit August letzten Jahres sei man bin Laden auf den Fersen gewesen, erläuterte Obama. In der letzten Woche dann hätten sich die Informationen verdichtet, sodass er den Einsatz habe anordnen können. Mit Hubschraubern flogen amerikanische Spezialeinsatzkräfte nach Abbottabad in Pakistan, rund 100 Kilometer nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Dort stürmten sie das gesicherte Gebäude, in dem sich bin Laden aufhielt. Der Einsatz dauerte nur 40 Minuten. Schon kurz nach der Rede Präsident Obamas versammelten sich viele, gerade junge Leute in New York am Ground Zero und vorm Weißen Haus in Washington, schwenkten amerikanische Flaggen und skandierten USA.
USA! USA!
In die Freude über den amerikanischen Erfolg mischten sich Stolz und das Gefühl, dass niemand die USA unbegrenzt und folgenlos bedrohen kann. Ich bin hierher gekommen, um meine Unterstützung für mein Land zu zeigen, sagte eine junge Frau. Aus New York meldete sich der demokratische Senator Charles Schumer zu Wort. Dies zeigt den Terroristen weltweit, fordert nicht die USA heraus. Wir geben nicht auf, wir werden sie finden und verfolgen. Wir werden die Gerechtigkeit siegen lassen und die Oberhand behalten. Neben dem Jubel aber wuchsen in der vergangenen Nacht auch die Sorgen. Präsident Obama erwähnte dies in seiner Rede in der Nacht genauso wie die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton am Morgen. Die Schlacht gegen Al-Qaida und sein Syndikat des Terrors wird mit dem Tod bin Ladens nicht enden. Die amerikanische Regierung gab eine Reisewarnung an alle Landsleute im Ausland und erhöhte den Schutz der Botschaften. Nach Angaben aus dem Weißen Haus werden zurzeit DNA-Proben des Getöteten geprüft. Der Leichnam sei bereits verbrannt und seine Asche sei ins Meer gestreut worden, verlautete von namentlich nicht genannten hochrangigen Regierungsmitarbeitern. Darüber hinaus verfügt das Weiße Haus über Fotos des Getöteten. Noch ist nicht darüber entschieden worden, ob die Fotos der Öffentlichkeit gezeigt werden. Nachdem nun bin Laden im urbanen Abbottabad in Pakistan gefunden und getötet wurde, fragen viele Experten in den USA nach der Rolle Pakistans im Kampf gegen den Terror. Auch ein Telefonat von Präsident Obama mit dem pakistanischen Präsidenten Zardari kann darüber nicht hinwegtäuschen. Niemand versteht in den USA, wie bin Laden sich dort vermutlich über Jahre unbeobachtet hat aufhalten können. Und die Skepsis über die Loyalität der Pakistanis ist in den USA noch einmal gewachsen. Zumal die amerikanische Regierung Pakistan über die Aktion nicht vorab informiert hat, um Bin Laden nicht vorzuwarnen.
Aus Washington berichtete Rüdiger Paulert. Nach dem Tod von Bin Laden befürchten die Vereinigten Staaten also, wie gerade in dem Beitrag gehört, Vergeltungsaktionen und antiamerikanische Gewalt. Auch die internationale Polizeiorganisation Interpol hat vor einem erhöhten Anschlagsrisiko gewarnt. In Pakistan hat es möglicherweise bereits als Reaktion auf das gewaltsame Ende von Bin Laden einen Anschlag gegeben. Bei einem Attentat in der Nähe einer Moschee sind 4 Menschen getötet worden. Zuvor hatten die radikal-islamischen Taliban in Pakistan als Antwort auf den Tod von Al-Qaida-Chef Osama bin Laden mit Anschlägen in Pakistan und den USA gedroht. Zu den Reaktionen in Pakistan auf die Tötung von Osama bin Laden, Sabina Mattei.
In den Straßen, auf den Märkten von Islamabad herrscht reges Kommen und Gehen, wie jeden Tag. Doch dass nicht mal 100 Kilometer nördlich der meistgesuchte Terrorist der Welt getötet worden ist, bewegt auch die Menschen in der pakistanischen Hauptstadt. Dem Makler Adil ist nicht nach Feiern zumute.
Osama bin Laden ist not good for Muslim nation.
Bin Ladens Tod ist nicht gut für ein muslimisches Land, so Adil. Andere begrüßen die Tötung des Al-Qaida-Chefs zwar, aber sie fürchten sich vor neuen Anschlägen. Schon haben die pakistanischen Taliban Vergeltung angekündigt.
Ich bin traurig, sagt der Händler Scheisat. Jetzt wird es heißen, dass Pakistan Terroristenschutz gewährt.
Und dann wird die Sicherheit hier noch mehr gefährdet sein. Denn, darin sind die meisten Befragten an diesem Tag sich einig, ohne Hilfe pakistanischer Behörden wäre es den USA kaum gelungen, den Al-Qaida-Chef zu finden. Optimistischer die offizielle Reaktion. In einer Erklärung der pakistanischen Regierung hieß es, die Tötung Bin Ladens sei ein Rückschlag für den internationalen Terrorismus. Ministerpräsident Gilani sprach gar von einem großen Sieg.
I think it's a great victory. It's a success.
Eine amerikanisch-pakistanische Gemeinschaftsaktion hatte Geheimdienstchef Shuja Pasha zuvor behauptet. Das allerdings bestätigte Gilani nun nicht.
We have intelligence sharing with the many countries in the world, including United States.
Wir teilen Geheimdiensterkenntnisse mit vielen Ländern, auch mit den USA. Vielleicht blieb Gilani so unbestimmt, weil er weiß, wie unbeliebt das Antiterrorbündnis unter Pakistanern ist, vor allem wegen der anhaltenden Drohnenangriffe in den Stammesgebieten, die von Islamabad geduldet werden. Vielleicht, weil der Ministerpräsident den virulenten religiösen Volkszorn im Lande nicht entfachen will oder weil die Sicherheitskräfte Pakistans doch nicht eingebunden waren in die Operation. Ob Militär und Geheimdienst ISI entgangen war, dass Osama bin Laden sich in einem stark gesicherten Gebäude in der Garnisonsstadt Abbottabad aufhielt, harrt der Antwort. Vor allem der ISI steht im Ruf, nach wie vor gute Beziehungen zu Extremisten zu pflegen. Osama bin Ladens Tod in Pakistan, noch dazu keineswegs in einem abgelegenen Versteck, hat nun die Skepsis der Nachbarn bestätigt. Pakistan sei eine Heimstatt für Terroristen, hieß es in Indien. In Kabul erklärte Staatspräsident Karzai, Afghanistan habe Recht damit gehabt, dass der Kampf gegen den Terrorismus nicht in Afghanistan stattfinde.
Zu den Reaktionen in Pakistan auf die Tötung von Osama bin Laden durch eine US-Elitetruppe war das Sabina Mattei. Der Aufruhr in vielen arabischen Staaten zeigt, die dortige Zivilbevölkerung kämpft, oft noch dazu ohne Waffen, für Freiheit und Demokratie. Die Oppositionellen in Tunesien, Ägypten oder Libyen, in Syrien oder Bahrain sind überwiegend keine Anhänger der blutigen Ideologie des Terrornetzwerks Al-Qaida und seines Gründers Osama bin Laden. Selbst im Jemen, wo der aktivste Ableger der Terrororganisation tätig ist, hat es seit Monaten keine größeren Anschläge mehr gegeben. Wie reagiert die arabische Welt auf die Nachricht vom Ende des Al-Qaida-Chefs? Dazu aus Kairo Eindrücke und Einschätzungen von Jürgen Stahl.
Bin wer? Fragt diese Frau. Nein, sie wissen nicht, wer Bin Laden war. Aber sollte er ein Tyrann gewesen sein, dann musste er getötet werden. Das sei wichtig. Natürlich kennt praktisch jeder in Kairo den Namen des berühmtesten Terroristen. Aber im öffentlichen Diskurs spielten er und das Terrornetzwerk Al-Qaida seit einiger Zeit schon kaum noch eine Rolle. So findet man heute auf Kairos Straßen nur wenige, die seinen Tod bedauern, wie dieser Mann. Er hat viele gute Dinge getan, zum Beispiel hat er für den Islam gekämpft. Ich kann gar nicht beschreiben, wie traurig mich sein Tod macht. Die meisten Angesprochenen verspüren jedoch Erleichterung. Seine Tötung war wichtig, sagt dieser Mann. Der Name Bin Laden hat viele von uns nervös gemacht. Diese gute Nachricht kommt im Grunde zu spät. Das ist ein Sieg über den Terrorismus, sagt ein anderer. Wir wünschen, dass es in keinem arabischen oder muslimischen Land Terroristen gibt oder dass Unschuldige getötet werden. Wir möchten, dass die islamischen Staaten sich entwickeln und auf sich selbst konzentrieren. Ähnlich sehen das viele Menschen in der arabischen Welt, so zum Beispiel auf den Straßen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Sein Name ist mit so vielen Untaten gegen den Islam verknüpft. Was soll ich sagen? Es ist richtig, dass er sterben musste. Das Königshaus von Saudi-Arabien hat den Tod Bin Ladens begrüßt. Man hoffe, heißt es in einer offiziellen Erklärung, dass dieser Schlag dem Kampf gegen den Terrorismus diene. Ähnlich äußerte sich in Ägypten auch Essam el-Irian, der Sprecher der islamistischen Muslimbruderschaft. Mit diesem Tod sei einer der Gründe für die Gewalt in der Welt beseitigt worden. Khalil el-Alnani, ägyptischer Experte für radikalen Islamismus, überraschen diese Reaktionen nicht. Die Mehrheit der Araber und Muslime glaubt nicht, dass der Ansatz von Al-Qaida dem gesellschaftlichen Wandel dient. Sie haben es ja erlebt. Friedliche Revolutionen führen viel schneller einen Wandel herbei. In verschiedenen arabischen Ländern wurden aus Angst vor Racheakten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Die Tötung Bin Ladens speziell durch die Amerikaner könnte bei einigen normalen Menschen Emotionen schüren und dafür sorgen, dass sie mit Al-Qaida sympathisieren, sagt Khalil el-Alnani. Das würde allerdings nicht dazu führen, dass sie sich nun Al-Qaida anschließen. Aufgrund der Revolutionen und Krisen in der arabischen Welt trete die Tötung Bin Ladens in den Hintergrund. Die Menschen seien mit dem Kampf gegen die arabischen Regime beschäftigt. Al-Qaida habe ja keine Lösungen für ihre Probleme. Außerdem sei eine Mehrheit der Leute gegen den Einsatz von Gewalt.
Soweit aus Kairo der Bericht von Jürgen Striak. Nach Ansicht des Völkerrechtlers Christian Tomuschat hätten sich die USA darum bemühen müssen, den Al-Qaida-Chef lebend gefangen zu nehmen. Tomuschat erklärte, Zitat, falls es sich um eine gezielte Tötung gehandelt haben sollte, ist das unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten bedenklich. Eine abschließende Bewertung der Aktion sei aber nicht möglich, solange die näheren Umstände nicht bekannt seien. Der emeritierte Professor für Völkerrecht an der Berliner Humboldt-Universität sagte zudem, er verstehe zwar die Erleichterung über den Tod des Al-Qaida-Führers, aber begrüßen müsse man eine Tötung nicht. Da sollte sich die Politik etwas zurückhalten, mahnt Völkerrechtler Tomuschat. Zu den Reaktionen bei der NATO und der EU aus Brüssel, Katrin Brandt.
Die Welt werde nun ein sichererer Ort. Diese Hoffnung war heute in Brüssel an vielen Stellen zu hören, sowohl in der EU-Spitze als auch bei der NATO. Für Kommissionschef Barroso und Ratspräsident Van Rompuy war Osama Bin Laden ein Krimineller, der verantwortlich für abscheuliche terroristische Anschläge gewesen sei, die tausende Unschuldige das Leben gekostet hätten. Die NATO gratulierte Präsident Obama zum gelungenen Einsatz. Das sei ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen die Geißel des Terrorismus, sagte Generalsekretär Rasmussen in Brüssel. Zurückhaltender klangen einige Abgeordnete des Europaparlaments. Die Welt werde unvermeidlich das Gefühl haben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei, meinte etwa Martin Schulz, der Fraktionschef der Sozialdemokraten. Doch es dürfe nicht unangemessen über Bin Ladens Tod triumphiert werden. Die Gefahr des Terrorismus habe sich nicht verringert, so Schulz. Bedenken kamen auch aus dem Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments. Seine Vorsitzende Heidi Hautala meinte, es wäre besser gewesen, Osama Bin Laden lebendig vor Gericht zu stellen. Die USA müssten nun die Gelegenheit nutzen, ihr Militärlager in Guantanamo zu schließen, wo seit Jahren Verdächtige ohne Verfahren festgehalten würden, so die finnische Abgeordnete der Grünen.
Aus Brüssel waren dies Informationen von Katrin Brandt. Der internationale Terrorismus ist mit dem Tod von Osama bin Laden noch nicht besiegt, hat die Bundeskanzlerin heute gewarnt. Auch Bundesinnenminister Friedrich von der CSU erklärte zu der Nachricht vom Tod des Al-Qaida-Chefs, wir haben unverändert eine hohe Bedrohungslage. Es gebe aber keine konkreten Hinweise auf Anschläge. Das sieht Niedersachsens Innenminister Schünemann ganz anders. Der CDU-Politiker sprach heute von einer eindeutig veränderten Sicherheitslage. Schünemann forderte deshalb eine Sonderkonferenz der Innenminister. Unterdessen heizt der Tod des islamistischen Top-Terroristen auch den Streit zwischen Union und FDP über die Verlängerung der Antiterrorgesetze an. Aus Berlin Sabine Henkel.
Angela Merkel sprach spät. In ihrem Terminkalender stand für den Vormittag Zingst statt Osama. Die Kanzlerin besuchte eine Windkraftanlage im Norden. Terror passte erst am Nachmittag ins Programm, dann aber deutlich.
Bin Laden war die Symbolfigur des internationalen Terrorismus, der kein Leben achtet, der nur tötet und der nur zerstört. Nun ist klar, dass dieser Kopf des Terrors keine weiteren Anschläge mehr in Auftrag geben kann. Und das ist einfach und schlicht eine gute Nachricht.
Osama, der Massenmörder. Am Vormittag hatte Merkels Sprecher Steffen Seibert in aller Aufregung Osama mit Obama verwechselt. Ein einziger Buchstabe sorgte für noch mehr Aufregung. Jetzt ist alles wieder im Lot, zumindest lexikalisch. Inhaltlich ist das eine andere Sache. Dazu später mehr. Zunächst Außenminister Westerwelle zum getöteten Terroristenführer.
Osama bin Laden war einer der brutalsten Terroristen in der Welt. Dass diesen Terroristen das Handwerk gelegt werden konnte, ist eine sehr gute Nachricht für alle friedliebenden und freiheitlich denkenden Menschen auf der ganzen Welt.
Westerwelle global, der Bundesinnenminister national. Hans-Peter Friedrich ließ am Münchner Flughafen schnell ein paar Mikrofone herbeirufen, um sich zu äußern. Er flog dann in die USA, wie lange geplant, um über den Kampf gegen den Terror zu sprechen. Dort angekommen wird er seinem amerikanischen Kollegen gratulieren, auch wenn er vor dem Abflug ein bisschen auf die Euphoriebremse trat. Jubeln hält Friedrich für zu früh.
Ich glaube, dass mittelfristig und langfristig natürlich das Fehlen einer solchen Symbolfigur wichtig sein könnte, dass aber jetzt kurzfristig zumindest die Bedrohungslage unverändert bleiben wird.
Unverändert heißt unverändert hoch, denn der internationale Terrorismus ist nicht auf Bin Laden angewiesen. Netzwerke, Terrorzellen handeln unabhängig. Anhänger von Bin Laden könnten außerdem Racheakte planen. Darauf hat der Innenminister aber keine Hinweise.
Wir sind dabei, überall zu untersuchen, wo gibt es Notwendigkeiten, auch an den Flughäfen Verstärkungen vorzunehmen. Aber momentan gibt es nichts, was konkret jetzt Anlass gibt, irgendetwas zu verstärken.
Damit wären wir beim Inhaltlichen. Denn die Koalition befasst sich derzeit unabhängig vom Tod Bin Ladens mit der Frage, ob die Antiterrorgesetze noch länger gebraucht werden. Und es liegt in der Natur dieser Koalition, dass Union und FDP verschiedener Auffassung dazu sind. Aber Friedrich versuchte heute abzuwiegeln.
Es gibt dazu erstens keinen Streit in der Koalition. Zweitens will ich nicht eine Verschärfung, sondern es geht darum, dass wir die Antiterrorgesetze, die existieren, im Einzelnen bewerten. Und viertens gibt es zusätzliche Kontrollmaßnahmen, etwa durch den Deutschen Bundestag, die eingeführt werden müssen, um den Grundrechtsschutz zu verbessern.
Erstens bis viertens soll geprüft und beraten werden. Dass das alles so glatt verlaufen wird, wie Friedrich es zu beschreiben versucht, darf bezweifelt werden.
Aus Berlin war das ein Beitrag von Sabine Henkel. Auch Bundespräsident Christian Wulff hat sich erleichtert über die Tötung von Al-Qaida-Chef Osama bin Laden geäußert. Bei einem Staatsbesuch in Mexico City erklärte Wulff heute wörtlich: Ich halte die Ausschaltung von Osama bin Laden für einen unschätzbaren Erfolg im weltweiten gemeinsamen Kampf gegen den menschenverachtenden Terrorismus. Der Bundespräsident fügte hinzu, dass damit aber der Terrorismus noch nicht besiegt sei. Das ist ja auch die einhellige Position aller Politiker, die sich bislang zum Tod von Bin Laden geäußert haben. Was bedeutet also das Ende des Chefs des Terrornetzwerks Al-Qaida für den Kampf gegen den islamistischen Terror weltweit und in Deutschland und für die internationale wie nationale Sicherheitslage? Dazu ein Kommentar von unserem ARD-Terrorexperten Joachim Hagen.
Osama Bin Laden war das Gesicht des islamistischen Terrorismus. Seit dem Angriff auf das World Trade Center in New York stand sein Steckbrief ganz oben auf der Liste der amerikanischen Geheimdienste. Der Krieg in Afghanistan wurde unter seinem Namen begonnen. Der internationale Terrorismus sollte keine Möglichkeit haben, sich in den unwegsamen Höhlen des Hindukusch zu verstecken. In New York feierten Tausende von Menschen die Nachricht vom Tode des Erzfeindes mit Jubel und der amerikanischen Nationalhymne. Doch diese Erleichterung kommt zu früh. Al-Qaida ist noch lange nicht besiegt. Im Gegenteil, der Tod Osama bin Ladens wird den Kampf gegen den internationalen Terrorismus in den kommenden Jahren noch schwerer machen, als er eh schon ist. Osama bin Laden war das Aushängeschild Al-Qaidas, aber eben auch nicht mehr. In seinem pakistanischen Landhaus war er von allen Kommunikationswegen abgeschnitten. Kein Telefon, kein Internet. Nur ab und zu brachte ein persönlicher Kurier Neuigkeiten aus dem Innenleben Al-Qaidas. Die Zeiten, in denen bin Laden einen koordinierten Angriff mehrerer Passagierflugzeuge auf das Wahrzeichen des amerikanischen Kapitalismus befehlen konnte, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Osama bin Laden war so etwas wie ein Großonkel in einer Ahnengalerie, an dessen Großtaten sich die Enkel gern erinnern. Dessen Rat sollte er plötzlich wieder zur Tür hereinkommen, sie aber mit milder Überheblichkeit ablehnen würden. Diese Enkel bin Ladens, wenn man im Bild bleiben möchte, das sind die Anführer vieler kleiner Unterorganisationen. Im Maghreb, auf der arabischen Halbinsel, im Jemen, überall haben sich solche Al-Qaida-Ableger gebildet. Aber sie sind nicht auf den Rat oder die Befehle eines Osama bin Laden angewiesen. Diese Anführer von Al-Qaida neu suchen die Ziele ihrer Anschläge selbst aus und auch den Zeitpunkt. Deshalb bedeutet der Tod bin Ladens zwar ein psychologischer Sieg Amerikas, aber militärisch ist er belanglos. Kurzfristig wird der Tod bin Ladens die Terrorgefahr in Europa sogar noch erhöhen. Denn all diese Splitter Al-Qaidas werden ihren ganzen Ehrgeiz daran setzen, den Tod des Gründervaters zu rächen. Und das heißt, dass mit Anschlägen gerechnet werden muss, auch bei uns. Langfristig wird sich die Niederlage Al-Qaidas allerdings beschleunigen. Nicht, weil bin Laden tot ist, sondern weil Al-Qaida in der arabischen Welt ihre Existenzberechtigung verloren hat. Der sogenannte arabische Frühling hat gezeigt, dass es keiner Terroranschläge bedarf, um ungeliebte Diktatoren vom Thron zu stürzen. In Tunesien und Ägypten mussten die Machthaber dem Druck der Straße weichen. In Libyen erhalten die Rebellen gegen den Machthaber Gaddafi sogar Unterstützung von der NATO. Und mit einem islamistischen Gottesstaat, wie er den Al-Qaida-Anhängern vorschwebt, haben die meisten Demonstranten sowieso nichts am Hut.
Das war ein Kommentar von Joachim Hagen für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und damit endet auch unser Schwerpunkt zur Tötung von Osama bin Laden in Pakistan durch eine US-Eliteeinheit. Mit welchem Team will der designierte FDP-Parteichef Philipp Rösler die Liberalen aus der tiefsten Krise in ihrer Geschichte führen? Fragezeichen. Auf diese Frage gibt es auch anderthalb Wochen vor dem Bundesparteitag der FDP in Rostock noch keine klare Antwort. Der zukünftige Parteivorsitzende und Bundesgesundheitsminister hat heute entgegen den selbstgesteckten Erwartungen keine Vorschläge für die personelle Erneuerung der FDP gemacht. Aus Berlin dazu Jochen Zierhut.
Personeller Neuanfang, dieses Versprechen ihres designierten Parteichefs Philipp Rösler nehmen vor allem die Landesverbände sehr ernst. Das erste Ergebnis, das Gerangel um die Posten für die FDP-Spitzengremien ist so heftig, dass Rösler noch kein endgültiges Führungsteam vorstellen kann. Das erklärt er der Öffentlichkeit lieber nicht selbst, sondern lässt FDP-Generalsekretär Lindner sprechen und der wiegelt ab.
Ich glaube, ein Bundesparteitag würde sich auch verschaukelt fühlen, wenn da die Delegierten anreisen und sie erfahren, was alles schon für sie fertig vorgeformt und entschieden worden ist. Die wollen selber mitdiskutieren.
Vieles spricht dafür, dass es am Parteitag Mitte Mai Kampfkandidaturen geben wird, um die Posten im Präsidium, aber auch um die drei Vizeparteichefs. Generalsekretär Lindner versucht, auf entsprechende Journalistenfragen die Ratlosigkeit mit Gelassenheit zu überspielen.
Und wenn es dazu käme, dann wäre das kein Beinbruch. Und dann wird man schauen, was daraus wird. Und dann gibt es gegebenenfalls eine wettbewerbliche Abstimmung. Und das belebt einen Parteitag zur Wort.
Nun ja, der designierte Vorsitzende Philipp Rösler werde sich zu gegebener Zeit zu seinen Teamvorschlägen äußern, möglicherweise aber erst kurz vor dem Parteitag, sagte Lindner. Rösler habe nur eine Richtungsentscheidung für Spitzenämter im Parteipräsidium getroffen.
Er wünscht sich und hält es für erforderlich, dass die FDP auch in diesen Führungsfunktionen mehr Frauen hat.
Auch das soll wohl ein Aufbruchssignal sein. Sicher ist, Lindner, der das neue Parteiprogramm vorbereitet, soll Generalsekretär bleiben und der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Patrick Döring Bundesschatzmeister werden. Ansonsten bestätigte der Generalsekretär lediglich, dass Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger und Daniel Bahr, Chef des größten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, ihre Kandidatur für einen der drei Stellvertreterposten erklärt hätten. Da beiden gute Chancen ausgerechnet werden, wird es vor allem um den dritten Parteivize Gerangel geben. Rösler führe viele Gespräche, sagt Lindner. Der designierte Parteichef spielt offenbar auf Zeit. Der Generalsekretär drückt das so aus.
Zum Bundesparteitag hin wird sich natürlich das personelle Feld lichten. Philipp Rösler wird sich ja selber auch positionieren und soll sich auch positionieren. So ist das heute zum Ausdruck gebracht worden.
Nach wie vor offen lässt der in Teilen der Partei umstrittene Wirtschaftsminister Brüderle eine erneute Kandidatur, berichten Sitzungsteilnehmer. Die ostdeutschen Landesverbände pochen derweil wieder auf einen Vizechef aus ihren Reihen. Beste Chancen hat wohl der sächsische Landeschef Zastrow. Und auch der hessische FDP-Landesvorsitzende und Westerwelle-Kritiker Hahn will kandidieren. Ungewiss ist weiter das politische Schicksal der umstrittenen Bundestagsfraktionschefin Homburger. Wird die baden-württembergische FDP-Chefin am kommenden Samstag die Kampfabstimmung auf dem Landesparteitag verlieren, wird sie kaum Chancen haben, ihre Spitzenämter in der Bundespolitik zu behalten.
Jochen Zierhut berichtete aus Berlin. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Angela Merkel war heute Vormittag in Zingst an der Ostsee. Dort hat die Bundeskanzlerin den ersten Windpark vor der deutschen Ostseeküste offiziell in Betrieb genommen. Mehr dazu von Carsten Kleen.
Bei Windstärke 7 drehen sich die kirchturmhohen Windräder gleichmäßig am Horizont. Wegen der großen Entfernung zur Küste erscheinen sie vom Strand aus kaum größer als ein Streichholz. Windkraft und vor allem auf dem Meer erzeugter Strom werde eine zentrale Rolle im künftigen Energiekonzept für Deutschland spielen. Das sagte Bundeskanzlerin Merkel bei der feierlichen Inbetriebnahme des Windparks. Der Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers NBW, Phyllis, bezeichnete den Ostsee-Windpark Baltic 1 als Meilenstein. Als erster kommerzieller Windpark Deutschlands sei dieses Projekt der Startschuss für Offshore-Windkraft. Baltic 1 wird mit einer Gesamtleistung von knapp 50 Megawatt genug Strom für rund 50.000 Haushalte erzeugen. Die Erfahrungen beim Bau des Windparks Baltic 1 sollen bei kommenden Projekten genutzt werden. NBW plant bereits einen zweiten Windpark vor Rügen mit 80 Anlagen. Ab 2013 sollen sie Strom erzeugen. Das Unternehmen bezifferte die Investitionskosten für beide Ostsee-Projekte auf rund 1,2 Milliarden Euro.
Soweit der Bericht von Carsten Kleen. Im Windschatten der Koalitionsverhandlungen von Grün-Rot in Baden-Württemberg haben in den letzten Wochen die künftigen rot-grünen Koalitionäre in Rheinland-Pfalz verhandelt. Heute haben SPD und Grüne in Mainz ihre Beratungen in den wichtigsten Punkten abgeschlossen. Von dort Christian Buttgereit mit den Einzelheiten.
Stellvertreterin von Ministerpräsident Beck wird die Grünen-Vorstandssprecherin Lemke. Die Unternehmensberaterin übernimmt auch das Wirtschaftsressort. Den Bereich Verkehr und Infrastruktur muss Lemke allerdings an das SPD-geführte Innenministerium abtreten. Dessen Chef wird der bisherige Staatssekretär Lewenz. Er gilt als einer der möglichen Beck-Nachfolger, ebenso wie der bisherige Wirtschaftsminister Hering, der als künftiger SPD-Fraktionschef gehandelt wird. Die SPD behält die Ministerien für Finanzen, Bildung, Soziales und Justiz. Neue Umweltministerin wird die Grünen-Bundestagsabgeordnete Höfken. Ein neues Ministerium unter Leitung der Grünen soll sich den Themen Integration, Familie und Frauen widmen. Ein weiterer Erfolg der Ökopartei: Die Planungen für eine neue Brücke im Mittelrheintal werden nicht weiter verfolgt. Nicht durchsetzen konnten sich die Grünen bei einem anderen Verkehrsprojekt. Die umstrittene Hochmoselbrücke wird zu Ende gebaut.
Das war Christian Buttgereit aus Mainz. Die Ursache für den nach wie vor ungeklärten Absturz einer vollbesetzten Air France-Maschine am Pfingstmontag 2009 kann möglicherweise doch noch aufgeklärt werden. Die Bergung des Flugdatenschreibers aus dem Südatlantik macht den Ermittlern und den Angehörigen der 228 Todesopfer neue Hoffnung, die Gründe für die Katastrophe zu finden. Aus Paris, Johannes Duchow.
Das war gestern Morgen an Bord des Bergungsschiffs Ile de Sein zwischen Brasilien und Afrika. Die Mannschaft, die den Tauchroboter des Schiffs bedient, hatte den Flugdatenschreiber am Meeresboden gefunden. Inzwischen haben französische Polizisten an Bord den konservendosengroßen Behälter in ein kleines Aquarium verpackt und versiegelt. In wenigen Tagen wird ein Patrouillenboot der französischen Armee das Beweisstück an Bord nehmen. In Paris ist dann das Büro für Flugunfalluntersuchung zuständig, die Daten auszulesen. Direktor Jean-Paul Troadec:
L'état extérieur de la boîte semble être en bon état.
Von außen scheint die Blackbox in gutem Zustand zu sein. Wie es innen aussieht, das wissen wir noch nicht. Das Speichermodul ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, so lange unter Wasser zu bleiben. Unsere Experten glauben allerdings, dass die Flugdaten ausgewertet werden können, wenn es innen keine Korrosion gegeben hat. Doch erst einmal hoffen die Ermittler sehr, dass ihr Roboter in den kommenden Tagen auch noch die Blackbox mit den Gesprächsmitschnitten aus dem Cockpit findet. Denn nur mit beiden Aufzeichnungen ließe sich der Unfall des Airbus A330 über dem Atlantik genau rekonstruieren.
Mit diesem Bericht von Johannes Duchow in Paris endet auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Claudia Dammann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.